Das ist etwas besser, das ist schön flach hier für das Manuskript. Und zurzeit ist das für mich wichtig. Ich gucke nur mit dem zweiten besser. Das andere muss ich noch ein bisschen zudrücken. Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Und wir wollen uns heute mit einer Begegnung auseinandersetzen. Und ich musste mich in der Beschäftigung mit dieser Begegnung von Jesus und der samaritischen Frau dort am Jakobsbrunnen, da musste ich mich selbst in dem Bild, was ich gehabt habe, von den Beteiligten dort revidieren. Und vielleicht, wir sind ja in der Reformation, also liegt das ja auch nahe, dass man sich mal revidiert in seinen Ansichten. Ich lese mal den Text nicht. Ich setze mal ein bisschen voraus, dass Sie meistens kennen werden. Ansonsten erzähle ich die Geschichte, was da passiert ist, wie Jesus dieser Frau begegnet ist. Eine Begegnung bei Sichar oder Sichem, wie man diese kleine Stadt nennt, in Samarien. Zur sechsten Stunde, so steht da, das war mitten am Tag, wo die Sonne am heißesten schien. Um auf dem kürzesten Weg nach Galiläa zu kommen, musste Jesus durch Samarien ziehen. Und an einer Weggabelung, da steht noch heute so, nimmt man an, so hofft man, so weiß man, wie das manchmal so ist, dass da immer noch der sogenannte Jakobsbrunnen steht. Ein Brunnen, der 30 Meter tief ist, ein Sickerbrunnen, da sammelt sich das Wasser aus dem Grundwasser und dort wurde das geschöpft. Es war also kein Quellwasser, sondern ein Sickerwasser. Die Bedeutung von diesem Ort, Sychar, das ist schon mal interessant, weil man weiß es nicht ganz genau, wie es übersetzt heißt, aber die eine Annahme ist, dass es heißt nicht fließend, verstopft, abgeschnitten, ausgetrocknet. Aber es könnte auf der anderen Seite auch mit einem anderen Wort zusammenhängen, was so viel heißt wie berauschend. Ich dachte auch unser Leben, auch das Leben als Gemeinde, das kann manchmal nicht mehr im Fluss sein. Scheinbar von seiner inneren Kraftquelle abgeschnitten. Man fühlt sich manchmal regelrecht ausgetrocknet. Es fehlt manchmal einfach die Kraft. Und man möchte manchmal einfach nur sitzen und gar nichts tun, gar nichts hören. Vielleicht als Gemeinde ist man seit Jahren ohne Erfolg und ich weiß, wovon wir reden. Und wir haben stagnierende Zahlen und wir denken doch immer, es muss doch vorwärts gehen. Vielleicht gehen die Zahlen sogar zurück. Da macht sich Ernüchterung breit, es macht sich Enttäuschung breit, Lähmung. Und wie das immer ist, dann ist oftmals Streit. Weil es muss ja irgendwas geben, irgendjemanden geben, der schuld ist an der ganzen Sache. Und dann haben wir immer wieder diese Sehnsucht, ich möchte es mal fast sagen, nach so einem frommen Erlebnis, so einem frommen Rausch oder wie wir heute sagen würden, nach dem geistlichen Kick. Ein Wunder in unserem Leben, in unserer Gemeinde, dass plötzlich das Leben wieder aufbricht. Und es vorwärts geht. Und mit meinen Lebensentwürfen, die oft gescheitert sind, wenn ich da vor den Scherben meines Lebens hocke, nur noch kraftlos und müde, enttäuscht bin, mutlos, dann haben wir doch diese Hoffnung, es müsste doch wieder anders werden. Könnte mein Leben nicht wieder in eine Bahn kommen, in der ich zufrieden bin, wo ich glücklich bin, wo ich gehalten werde, wo ich wieder voller Kraft bin, voller Freude. Die Begegnung hier findet, ich sagte es schon, in der sechsten Stunde statt, 12 Uhr mittags. Hitze war am größten. Und Jesus kommt also diesen Weg und ist erschöpft, er ist müde, er ist matt und setzt sich dort an den Brunnen. Seine Jünger hat er in die Stadt geschickt, sollten Brot kaufen. Jesus konnte also auch schwitzen und musste solche Dinge auch aushalten. Er war auch durstig, er war auch hungrig. Er wusste, was es bedeutet, kein Geld zu haben. Er wusste, was es bedeutet, kein Dach über dem Kopf zu haben. Er wusste, was es heißt, körperliche Schmerzen zu haben, weil es einem so schlecht ging innerlich. Gequält, von Freunden verlassen, all das, was uns manchmal im Leben so zusetzt, das kannte er auch. Er wusste um die Not der Menschen und die Not dieser Frau, die da kommt jetzt an diesen Brunnen. Er kann mit uns fühlen, denn er hat es selbst durchlebt. Die Sonne stand am höchsten und niemand kam um diese Zeit, um Wasser zu schöpfen. In der heißesten Zeit auch noch die schweren Wasserkrüge auch noch zu tragen, das machte man nicht. Merkwürdig, dass diese Frau unterwegs ist. Und wir können nur vermuten, sie wollte niemanden begegnen wahrscheinlich. Sie wollte auch vielleicht niemanden sehen und niemanden sprechen. Sie wollte auch nicht gesehen werden von irgendjemandem. Um diese Zeit, da konnte sie annehmen, da ist niemand dort, das macht keiner. Um die sechste Stunde, vielleicht ist das zu viel hergegriffen, aber die Zahl 6 ist in der Bibel eine symbolische Zahl. Sie deutet oder bedeutet, dass etwas unvollkommen ist. Denn die 7 ist vollkommen oder die 12 war vollkommen. Aber die 6, das war unvollkommen. Da ist etwas außerhalb der Ordnung, außerhalb der Harmonie. Da ist etwas zerbrochen und ungeordnet. Und so kam sie ja auch mit ihrem Leben. In dieser Stunde, in diesem Zustand trifft also Jesus die Frau. Dabei durchbrach er eigentlich alle gesellschaftlichen Schranken, die es da damals gab. Das eine Schlimme ist, dass er als Mann mit einer Frau gesprochen hat. Das ging schon gleich gar nicht. Das hat man nicht gemacht. Ja. Und das muss man vielleicht wissen, dass viele Juden auch gerade in dieser Zeit ein Morgengebet hatten und unter anderem kam da drin vor, Herr, ich danke dir, dass du mich nicht als Frau geschaffen hast. Ja, so ist das gewesen. Ja? Und deswegen hat man mit einer Frau auch nicht gesprochen. Ja? Tja, wir würden heute sagen Katastrophe. Ja? Aber so ist das damals gewesen, beim frommen Volk der Juden. Also nicht nur mit einer Frau, sondern auch noch mit einer Samariterin. Die Samariter waren nämlich ein besonderes Völkchen für die Juden. Die frommen Juden, die sind eben nicht durch Samarien durchgelaufen, sondern wenn die auf die andere Seite wollten, dann sind die lieber außen rumgegangen, durchs Gebirge noch. Da haben die lieber noch was auf sich genommen, als zu sagen, mein Fuß kommt auf dieses Land nicht. Denn sie hatten das Empfinden, wenn ich da bloß einen Fuß drauf setze, bin ich unrein. Also man ging nicht durch Samarien. Die Frommen hatten mit den Samaritern nichts zu tun. Schlimm genug, dass seine Jünger in die Stadt geschickt wurden von ihm, Brot kaufen. Das ist ein Problem für die Jünger gewesen. Denn da hättest du auch gleich zu den Leprakranken gehen können. Ja, und mit denen essen können. Denn in Samarien Brot zu kaufen und das auch noch zu essen, das geht nicht. So war das Empfinden damals. Und Jesus sitzt da und die Frau kommt und das ist ihm alles egal. Er setzt sich über alle Konventionen drüber weg. Das Gespräch ist zunächst merkwürdig. Er bittet, gib mir zu trinken, und zugleich sagt er, und ich gebe dir zu trinken. Dass er bittet, ist normal. Er hatte nichts, womit er schöpfen könnte. Sie hatte etwas zum Schöpfen. Und trotzdem, er bietet ihr auch Wasser an. Sie dachte an das Wasser im Brunnen, das den Durst des Körpers löscht. Jesus sprach vom Durst der Seele, von der Sehnsucht nach Ganzheit, nach Heilsein, von diesem erfüllten Leben, nach Sicherheit. Und Jesus sagt ihr, Gott hat Wasser, das Durst stillt, das Lebensdurst stillt, das in die Lebensfülle führt. Und natürlich sagt sie, Herr, gib mir von diesem Wasser. Und hier wird deutlich, dass diese Frau natürlich eine Lebenssehnsucht in sich trägt. Gib mir dieses Wasser, das wäre so schön. Sie hat gesucht nach Erfüllung. Und dann kommt Jesus direkt auf das Problem ihres Lebens zu sprechen. Und an der Stelle musste ich neu lernen. Er berührt ihren tiefsten Grund ihrer Sehnsucht nach Leben und fragt, ruf deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja, das ist richtig. Du hast 5 Männer gehabt und der 6. ist auch nicht wirklich dein Mann. Wieder kommt die Zahl 6 vor, 5 und 1. Die Zahl der Unvollkommenheit, des Zerbrochenen. Und uns ist das Bild vor Augen, weiß nicht, wie es so geht, aber ich hatte immer das Bild vor Augen einer etwas verruchten Dame, eine leichte Dame, zumindest eine Dirne, eine Sünderin, eine Prostituierte, womöglich, die in ihrer Begierde und ihrer Sucht nach Leben eben immer wieder an die falschen Leute geraten ist, auf das Falsche gesetzt hat. Wir haben ein Bild hier, so ein bisschen, ich hatte noch ein anderes, aber das ist ganz ähnlich. Der Maler hat es einfach so ein bisschen angedeutet, der Träger rutscht runter, nicht? Das ist ja so eine Sache. Es gibt Bilder dazu, ich weiß nicht, warum das in der Kunst so gemacht wurde. Wahrscheinlich sind alles Männer gewesen, die es gemalt haben. Aber es wird so das Bild entworfen von einer etwas obskuren Dame. Aber wir müssen mal aufräumen damit, mit diesem Bild in unserem Kopf. Denn dass sie solch eine Dame war, steht einfach nicht drin in dem Text. Ich habe es nicht gefunden. Das steht nicht drin. Sie wird ja auch von Jesus nicht zurechtgewiesen und sagt, was hast du denn da gemacht? Oder wie bei der Sünderin, die man zu ihm gebracht hat, weil man sie steinigen wollte, weil sie prostituiert hatte sich, Und was sagt er? Geh hin und sündige nicht mehr. Also es war eine solche Dame. Sagt aber hier nicht. Ganz im Gegenteil, sagt gar nichts. Nein, sie hatte wohl ein anderes Schicksal, das ihr den Mut zum Leben genommen hatte, was sie hatte sie austrocknen lassen, wofür sie sich geschämt hat, sie enttäuscht gewesen ist, dass sie niemanden mehr sehen wollte und sie wollte auch nicht von anderen gesehen werden, weil es so geschmerzt hat. Mit welchen Hoffnungen war sie vielleicht ins Leben gestartet? Heiraten, Familie, ein Leben in der Sicherheit einer Familie und einer Sippe, in Geborgenheit. Aber wahrscheinlich war sie mehrfach verwitwet. Wenn ein Ehemann starb, musste der Bruder des Verstorbenen die Witwe zur Frau nehmen, um ihr Nachkommen zu ermöglichen. Und so kann es sein, dass sie vielleicht von einem zum anderen kam. Und vielleicht wurde sie auch weggeschickt wieder. Das war damals gang und gäbe. Das war auch für Männer relativ einfach, seine Frau wieder wegzukriegen. Da brauchte sie bloß mal ein Essen zu verderben oder es musste einfach nur nicht schmecken. Da sind also Berichte da, da staunt man nur, was so alles möglich war bei diesen engen Regeln, die man eigentlich im Volk hatte. Und vielleicht hatte sie immer wieder die Hoffnung gesetzt in eine Sicherheit durch einen Mann. Und dann starb der eine und dann wurde sie wieder weggejagt. Vielleicht hatte sie gar nicht die Möglichkeit, Nachkommen zu haben. Sie hatte keine Kinder. Was für eine Schande damals. Und so ist sie immer und immer wieder gescheitert, enttäuscht. Das ist eher anzunehmen als das andere. Denn was wir hier für eine, von einer Frau hier lesen, ist eine Frau, die unendlich Sehnsucht hat nach einem Leben, das in Sicherheit und Geborgenheit stattfindet. Und das hat sie nicht gefunden. Auch der jetzige Mann, man muss es eher so deuten und übersetzen, ist auch nicht ein richtiger Mann für dich. Da bist du auch nicht in den Rechten einer Frau, die eigentlich normal sind. Wieder enttäuscht, wieder weggestoßen. Wahrscheinlich war sie kinderlos. Und ganz sicher, die Maler malen alles wunderhübsche und junge Dirnen, ja? Aber wahrscheinlich ist sie nicht so jung gewesen. Sie ist vom Leben gezeichnet. Ich habe ein Bild gefunden, das können wir jetzt mal als nächstes nehmen. Das gefällt mir besser, das trifft es vielleicht besser. Ich finde, in dem Gesicht der Samariterin hier, da liegt auch viel Leiden drin, viel Enttäuschung drin. Sie muss sich aufstützen, ja, weil ihr einfach die Kraft fehlt. Und Jesus schaut sie an. Hast du noch das kleine Bild von Jesus? Ah, man sieht das nicht so ganz genau. Könnten wir es besser sehen, dann kann man die Augen von Jesus sehen. Und die sind so voller Hingabe, voller Mitleiden, voller Verständnis. Und seine Hand sagt für mich irgendwie, du, darf ich mit dir ganz offen reden? Ich möchte gerne dir begegnen. Du brauchst jetzt diese Lösung für dein Leben. Kann ich das mit dir ansprechen? Darf ich offen sein? Jesus erkennt in diesem Gespräch, dass diese Frau eine tiefe Lebenswunde hat, dass sie etwas in sich verbirgt und schmerzlich in sich versteinert hat, was sie eigentlich loswerden müsste. Und als einer, der Menschen zur Wahrheit über sich selber führt, steuert er auf diesen wunden Punkt im Leben dieser Frau, auf die Wahrheit ihres Lebens. Es muss etwas Befreiendes gewesen sein, dass endlich jemand diese Lebenslast sieht und ausspricht und ganz auf ihrer Ebene ist. Dass sie spürt, ich kenne das, ich weiß darum. Sie sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Und nach biblischem Verständnis sind Propheten nicht einfach Hellseher oder so Leute, die halt in die Zukunft schauen. Das mag an der einen oder anderen Stelle auch so sein. Aber Propheten sind zuallererst Leute gewesen im Volk Israel, die Wahrheit ausgesprochen haben. Deswegen kriegten die auch immer Probleme. Deswegen haben die manchmal Schläge gekriegt oder sind ins Gefängnis gekommen oder man hat sie einfach verlacht. Leute, die Wahrheit ausgesprochen haben. Und Jesus sagt, darf ich mit dir wahrhaftig sein? Darf ich in dein Leben schauen? Wie ist das mit unserer Kraftlosigkeit des Lebens und Enttäuschung, wenn bei mir der Durst eben nicht mehr aufhört, so ein Dauerzustand wird? Wenn es scheinbar nichts gibt, was irgendwie wieder Hoffnung geben könnte? wo ich vielleicht nur noch sage, naja, es geht mehr oder weniger alles einen Berg runter, Bach runter. Was kann uns Hoffnung geben? Was steckt in dieser Geschichte, in dieser Begegnung drin? Das erste ist, dass Jesus dürstet. Er kennt also dieses Gefühl, ausgetrocknet zu sein. Und wenn ich zu ihm komme, dann ist er eben ganz bei mir, ganz auf meiner Augenhöhe. Die meisten Maler, die zeichnen die Samariterin eben meistens sehr arrogant über Jesus drüber. Und bei manchen hat man sogar den Eindruck, dass Jesus erschrickt und Angst vor der Dame kriegt. Ja? Aber da ist die Dame immer so. Jesus begegnet ihr, und deswegen hat mir dieses Bild hier auch gefallen, auf Augenhöhe. Er ist nicht über ihr und moralisiert, sondern er ist ganz bei ihr. Er schaut sie an, mit Mitgefühl, er leidet mit. Und das bedeutet, er nimmt mich und mein Leben und mein Leiden und meine Situation, das nimmt er ernst. Das ist ihm wichtig. Und egal wie zerbrochen mein Leben ist, wie kraftlos, er ist da auf Augenhöhe und sagt, ich bin bei dir. Das war das Erste, was mir wichtig geworden ist, was mir hilft, aus dieser Kraftlosigkeit rauszukommen. Das Zweite ist, Jesus bittet um Wasser. Gib mir zu trinken. Vielleicht ist es zu viel reingelegt, aber Jesus braucht diese Frau. Sie wird gebraucht, sie ist wichtig. Sie kann etwas tun für diesen Jesus. Das heißt ja auch, das wird sie gespürt haben, ich bin wertgeschätzt. Mal ganz abgesehen davon, dass es ja der Skandal schon gewesen ist, dass er mit ihr gesprochen hat und so auf Augenhöhe mit einer samaritischen Frau ist. Aber jetzt wird sie auch noch wertgeschätzt dadurch, dass sie ihm zu trinken geben darf. Über alle Etikette, drüber raus. Und es ist bei ihr vielleicht der erste Schritt zur Heilung gewesen. Sie wurde wertgeschätzt. Das heißt, für Jesus bin ich wichtig, ich werde gebraucht. In der ganzen Kaputtheit kommt Jesus und sagt, du, ich will dich, ich brauche dich, du bist mir wichtig. Das ist das Zweite. Das Dritte, die Frau kam zu Jesus und bekam Wasser, das wiederbelebt. Ich brauche einen Ort, wo ich fragen kann, wo ich meine Wunden zeigen darf, wo ich weinen darf, wo sich jemand an meine Seite stellt in meiner Kraftlosigkeit und wo ich Hilfe bekomme, wo mein Leben wieder Halt bekommt, in Gerüsten, Geländer. Jeder von uns braucht so einen Ort, so eine Quelle. Und das Vierte ist, es brauchte Mut von der Samariterin, auf ihr Leben zu schauen. Die schmerzenden Wunden, die das Leben geschlagen hatte, das anzuschauen und es zu akzeptieren und zu sagen, ja, so ist es in meinem Leben gekommen. So kaputt ist es. Das ist nicht einfach. Sich hinzustellen und zu sagen, so ist es. Und ich werde das nicht ändern können, was da geschehen ist. Das auszuhalten, das ist eine schwere Arbeit. Aber wahr sein lassen, was wahr ist, das ist schon ein Stück Erlösung. Da fallen die Lasten ab, wenn ich sage, ja, das ist mein Leben. So ist es gelaufen. Das ist mein Leben. Auf den Seelengrund hinabzusteigen macht Angst, aber du findest lebendiges Wasser und Wahrheit über dich selbst. Ich habe ein ganz anderes Bild gefunden, ein letztes Bild, was wir noch haben. Hier sehen wir die Samariterin in den Brunnen schauen. Und für mich ist das der Blick in die Tiefen ihres Lebens, in diese Untiefen. Und der Maler San Antonio Künzel der malt es so, dass oben ist Jesus nicht zu sehen, aber unten auf dem Wasserspiegel, da spiegelt sich die Samariterin und Jesus. Es kostet Mut, in die Tiefen seines Lebens zu schauen, zu akzeptieren, was war und ist. Aber eins dürfen wir wissen, wenn wir dort reingucken, ist Jesus da. Dann weiß er um alles. Wer in diese Tiefen blickt, wird immer Jesus finden. Das ist diese Aussage. Daran dürfen wir uns klammern, daran dürfen wir uns hängen. Eine Frage, die sich für mich und für Gemeinde, Kirche überhaupt ergeben hat, ist, was sind wir eigentlich für Menschen? Wenn uns Menschen begegnen, haben wir den Mut, das auszuhalten, auch mal in diese Tiefen zu gucken? Oder sind wir ganz schnell dabei zu moralisieren? Das darf ja nicht sein. Und schon gleich gar nicht bei frommen Leuten. Die dürfen doch nicht so reden. Neulich kam eine Frau zu mir aus unserer Gemeinde nach der Predigt und dann sagte sie, ging um Petrus auf dem Wasser wandeln, nicht? Da sagte sie, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Kein Mensch wandelt übers Wasser. So am Vorbeigehen an der Tür, so. Aber ich weiß um ihr Leben. Ich weiß um ihre Zweifel. Sind wir bereit, eben auch mal die Dinge stehen zu lassen und da ganz unten mit hinzugucken? Was sind wir für Menschen? Wenn uns Menschen begegnen und wenn sie wieder von uns gehen, gehen sie gesegnet von uns, gestärkt? Sind sie dann uns begegnet auf Augenhöhe? Und haben sie das Gefühl, da ist einer mit mir gewesen. Er hat mich vielleicht nicht verstanden, aber der ist einfach da gewesen und hat zugehört, mit hingeschaut, mitgelitten. Gehen Sie entlastet, gesegnet und ermutigt wieder weg? Und was für Orte sind unsere Gemeinden? Orte, wo man auf die Moral achtet, wo alles richtig zugeht, wo alle Leute richtig und perfekt sein müssen. Von Jesus können wir lernen, dass er Orte aufgesucht hat, die überhaupt nicht perfekt waren. Und Menschen getroffen hat, die überhaupt nicht perfekt waren. Und er war ganz offen mit ihnen. Ertragen wir und tragen wir das Kaputte, auch im eigenen Leben, aber auch im Leben des anderen, das Unvollkommene, das Schwache. Jesus hat in der Samariterin das Vertrauen geweckt, dass sie auch die schmerzlichen Seiten ihres Lebens betrachten kann und akzeptieren kann. Und dann hat er sie gelehrt, mit seinen Augen zu schauen. Sie darf aus der Barmherzigkeit Gottes wie aus einem Brunnen schöpfen, der nie versiegen wird. Das, was verstopft war, das macht Jesus frei und es kann wieder fließen. Und das ist ja das Ergebnis bei dieser Frau. Ganz urplötzlich, als sie begriffen hat, was Jesus ihr da anbietet, da fließt es bei ihr wieder. Da ist sie völlig ausgewechselt. Sie konnte selber wieder zu einer Kraftquelle werden, durch sie ist wieder lebendiges Wasser geströmt zu anderen Leuten. Sie rennt ja los. Und plötzlich ist es ihr völlig Schnurz, was die Leute sagen und wem sie da begegnet. Sie rennt los und lädt Leute ein. Und wahrscheinlich haben die zuerst gesagt, was ist denn jetzt mit der passiert? Ja? Was redet die denn jetzt wirre? War ihr alles egal? Sie geht und lädt zu diesem Jesus und sie wird zur Missionarin, die eben noch sich geschämt hat, in der Öffentlichkeit sich zu zeigen. Wo ist ihre Scheu vor den Menschen geblieben? Das spielt keine Rolle mehr, was werden sie denken und werden die mich überhaupt anhören? Sie geht einfach los und voll dieser Freude, voll von dieser Quelle gespeist und überquellend geht sie los und erzählt und lädt ein und die Leute kommen tatsächlich. Wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über und dem laufen die Beine davon. Habe ich gelesen. Irgendwo, es stammt nicht von mir. Schön wär's. Wer zur Quelle des lebendigen Wassers geworden ist, von dem gehen Ströme des lebendigen Wassers aus. Es fließt weiter. Und das ist für mich der fünfte Punkt, der mich bestärkt. Neue Kraft bekomme ich dadurch, dass durch mich dieses lebendige Wasser wieder fließt. Dienen, helfen, das belebt mich selbst. Wer bei sich selbst bleibt, bei seinem eigenen Durst, wer sich um sich selber dreht, der dreht irgendwann eben durch. Aber wer sich befreien lässt, indem er mit Jesus in das eigene Leben schaut, in diese kaputte Welt, und dann sagt Jesus, gib du mir das Lebenswasser. Der kann auch dienen. Der kann wieder für andere da sein. Goethe hat mal gesagt, wer nichts für andere tut, tut nichts für sich. Und Ernst Barlach hat mal gesagt, die Menschen, die glauben nur an das Habeglück, sie sollten doch beginnen an das Gebeglück zu glauben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann dienen. Und vielleicht sagt er, naja, mit meinem kaputten Leben, na aber hallo, was soll ich denn jemandem geben? Mit meiner schwachen Kraft. Und was sagt Jesus? Was sagt Gott? Gerade durch das Schwache kann meine Quelle fließen. Es sind nicht die Starken gewesen, die die Welt verändert haben. Es sind fast immer die Leisen und Schwachen gewesen. Und das hat mich ermutigt. Wenn in meinem Leben manches kaputt ist, wenn ich keine Aussicht mehr habe, wenn ich nur noch leide, wenn ich ausgedorrt bin, wenn ich schwach bin, dann darf ich zu Jesus kommen. Und dann fließt es wieder. Und ich bin ihm ganz wertvoll und ich werde von ihm gebraucht. Durch mich fließt dann das lebendige Wasser, das ewiges Leben schenkt. Amen.